Ja, die Übersetzung läuft schon, war auch gerade schon mal eingeblendet. Wer das gerne mit Übersetzung hören möchte, kann das darüber machen. Wenn ihr Freunde habt, die auch gerne den Gottesdienst mit Übersetzung hören wollen und sagt uns gerne Bescheid, dann können wir auch die entsprechende Sprache auch immer einstellen. Okay, wir sind gerade in einer Predigtreihe zum Thema Beten. Und ich hoffe, dass euch diese Predigtreihe auch echt motiviert, konkrete Schritte zu machen und neu zu lernen, Gottes Stimme zu hören, ihm zuzuhören und dass ihr euch das motiviert, neue Schritte zu gehen, mit Gott zu reden und das auch lernt zu tun. Also zu lernen, zuzuhören und zu reden miteinander, aber auch mit Gott, dass euch das motiviert. Und in der Vorbereitung auf den heutigen Sonntag habe ich nochmal an eine Szene gedacht aus der Bibel, die uns viermal berichtet wird und die sehr, sehr ungewöhnlich ist, nämlich eine Szene, wo Jesus mit seinen Jüngern im Tempel ist, den Jerusalemer Tempel besucht und dann wird uns berichtet, dass Jesus sich ganz anders verhält, als wir ihn normalerweise kennen. Normalerweise ist er sehr, sehr freundlich, sehr geduldig, auch eher sanft und da ist er sehr, sehr zornig, irgendwie mit der Gesamtsituation maximal unzufrieden und regt sich richtig auf. Und ich finde, das ist ja auch schon mal so ein Grund, um hinzuhören. Wenn man sich vorstellt, ich hoffe, das ist okay, wenn ich dich jetzt mal nehme, ich stelle euch mal Moni vor, die sich irgendwie total geduldig ist und sich irgendwie jetzt nicht, keine Ahnung, ständig explodiert oder impulsiv ist. Und wenn die jetzt hier auf irgendwie hier im Gottesdienst mal so richtig ausrasten würde, dann sollten wir uns alle mal auch dahin hören, okay, Moni, was regt dich hier gerade so auf? Das machst du doch sonst nicht. Also, ne, was läuft deiner Meinung nach hier gerade verkehrt? Da sollten wir hinhören. Und auch bei Jesus, warum bringt dich das hier so auf die Palme? Warum macht das dich so zornig? Darüber hinaus habe ich so festgestellt, wenn Jesus eine Sache wichtig ist, wenn Gott eine Sache wichtig ist, dann sagt er sie. Wenn sie ihm sehr wichtig ist, dann sagt er sie auch zweimal. Wenn sie sehr, sehr wichtig ist, dann sagt er sie auch dreimal. Und hier ist eine Sache, die er dreimal sagt. Er ist im Tempel und er regt sich darüber auf, weil eigentlich soll es in diesem Tempel darum gehen, dass Menschen Gott begegnen können. Aber in diesem Tempel geht es gar nicht mehr darum, sondern geht es um alle möglichen anderen Kram. Vielleicht um Prestige, um Macht, aber vor allem um Geld. Und das regt Jesus total auf und er treibt die Geldwechsler raus, er treibt die Leute oder stößt die Tische von denen um. Wohlgemerkt, er stößt nicht die Menschen um, sondern deren Tische um und er treibt die Tiere daraus, die da verkauft werden. Und er sagt, das ist nicht okay. Und er sagt das mit folgenden Worten, und das steht dreimal in der Bibel. Mein Haus soll ein Ort des Gebets sein, aber ihr habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Mein Haus soll ein Ort des Gebets sein, aber ihr habt eine Räuberhöhle draus gemacht. Und ich glaube, jede Kirche, jeder Gottesort soll eigentlich ein Ort sein, wo wir beten, wo Menschen gemeinsam beten können. Und überall, wo die Priorität einfach gar nicht mehr da ist, da läuft was sehr, sehr verkehrt. Und ich glaube, wir sollten auch darauf achten, dass bei uns das hier ein Ort des Gebets ist, und dass es hier nicht um andere Dinge geht. Weil sonst, denke ich mal, würde uns Jesus das Gleiche sagen. Und er zitiert hier was, was auch schon im Alten Testament, im ersten Teil der Bibel, auch schon so erwähnt wurde. Jesaja sagt es mit diesen Worten. Jesaja 56, ich habe auch mal den Vers davor noch mit dazu genommen, weil er einfach so gut ist und weil er auch so viele starke Aussagen hat. Hier steht Folgendes. Auch die Fremden, also so Leute wie wir, die sich dem Herrn angeschlossen haben, ihm dienen und seinen Namen lieben, die seine Knechte sind, den Sabbat nicht entweihen und meinen Bund annehmen, bringe ich zu meinem heiligen Berg und schenke ihnen in meinem Gebetshaus große Freude. Nächste. Ihre Brand- und Schlachtopfer, die sie auf meinem Altar darbringen, sollen mir willkommen sein, denn mein Haus soll von allen Völkern ein Gebetshaus genannt werden. Ich finde den Vers einmal so stark, weil er irgendwie nochmal deutlich macht, Gott kann mit Nationalismus überhaupt nichts anfangen. Das war immer schon sein Plan. Alle Menschen, egal was in deinem Pass steht, egal wo deine Vorfahren irgendwo mal hergekommen sind, bei Gott sind alle willkommen. Und er möchte, dass es ja ein Gebetshaus ist. und dass er uns dort begegnen möchte. Und ihn ärgert das, wenn das verloren geht. Auch schon im Alten Testament, bei Jeremia, sehen wir hier Folgendes. Auch hier wieder so ein bisschen mehr Kontext. Seht doch ein, dass ihr euch selbst betrügt. Ihr stehlt und mordet, brecht die Ehe, schwört Meineide, bringt dem Baal eure Opfergaben und verehrt fremde Götter, die euch nichts angehen. Und dann kommt ihr und stellt euch hier in meinem Haus vor mich hin und sagt, uns kann nichts geschehen. Dabei tut ihr weiterhin alles, was ich verabscheue. Ist denn dieses Haus, das doch mein Eigentum ist, in euren Augen ein Versteck für Räuber geworden? Gut, dann werde auch ich es so ansehen. Das sage ich, der Herr. Es ist wichtig, dass es um die Hauptsache geht. Dass die Hauptsache bleibt und dass die Nebenthemen bleiben. Wenn wir zusammenkommen, dann geht es darum, Gott zu begegnen. Das war der Sinn von dem Tempel und Jesus regt sich hier ziemlich drüber auf. Und ich habe euch mal ein Foto mitgebracht von diesem Tempel, wie der vermutlich ausgesehen hat, wo die Szene gespielt hat. Das ist das mal eine kurze, ja, so ein Nachbau, ich weiß nicht, ob das am Computer entstanden ist oder woanders. So sah der Tempel, wo Jesus war, vermutlich aus. Erbaut ist er von Herodes dem Großen, 20 vor Christus, 46 Jahre haben sie daran gebaut und es ist wirklich ein riesengroßes Ding gewesen. Es gab ja in der damaligen Zeit nicht viele große Häuser oder Anlagen oder sowas. Aber das war wirklich groß. Es war teilweise größer als die 7 Weltwunder, wer davon schon mal gehört hat. Es war doppelt so groß wie die Akropolis in Griechenland. Es war ein Riesending und ein Touristenmagnet. Die Attraktion der ganzen Gegend, sowas wie der Kölner Dom, nur halt, dass drumherum irgendwie nichts los war. Da hat sich richtig viel abgespielt. Und vielleicht sagst du ja auch, Moment, aber warum kann man da eigentlich nichts mehr von sehen? Jesus hat darüber gesprochen, hat gesagt, hey, dieser Tempel, der wird mal so zerstört werden, eine Generation nach mir, und hier wird kein Stein auf dem anderen bleiben. Und genauso ist es passiert, 70 nach Christus ist das alles abgerissen worden. Ganz Jerusalem, und das war ein Sechstel von der Stadtfläche von Jerusalem. Und man hat alle Steine abgetragen, dass eigentlich nur noch so ein Rest von der Außenmauer, von den Fundamenten übrig geblieben ist, bekannt als Klagemauer, heute noch in Jerusalem, der Rest ist komplett weg. Aber das war der Tempel, der ein Ort des Gebets sein sollte. Was war das Vorbild für diesen Tempel? Der ist ja erst 20 vor Christus gebaut worden. Vorbild war dieser Tempel. Und zwar der Tempel zur Zeit Salomos. Viel kleiner. König Salomo hat ihn gebaut. Und 20 Jahre haben sie daran rumgebaut. Und das ist auch ein Tempel, der auch wieder zerstört wurde. Und diesmal von dem babylonischen König, König Nebukadnezar. Und auch dieser Tempel ist zerstört worden. Und was war das Vorbild für diesen Tempel? Und das war dieses Zelt. Das ist mal hier so ein Zelt aus der Zeit von Mose, und zwar das Zelt der Begegnung, quasi eine mobile Campingkirche, die auf- und abgebaut werden konnte. Das Volk Israel war in der Wüste als Nomaden unterwegs, raus aus der Sklaverei, hin zum gelobten Land. Und sie haben ihre Zelte aufgeschlagen, wieder zusammengepackt, sind weitergezogen. Und Gott hat die Anweisung gegeben, ich möchte, dass ihr auch ein Zelt für mich macht. Denn, kannst du es gerne mal in den Bibelvers einklicken, die Israeliten sollen mir ein Heiligtum errichten, damit ich bei ihnen wohnen kann. Das Heiligtum und seine Einrichtung soll dir genauso anfertigen, wie ich es dir zeigen werde. Gerne nochmal zurück auf das Zelt. Mitten in dem Lager war dieses Zelt, auch bekannt als Schiffshütte oder wer schon mal so ein englisches Lobpreislied hört, dann auch schon mal als Tabernacle benannt. Ich mag diese Begrifflichkeit, das Zelt der Begegnung irgendwie auch besonders. Es war mitten im Lager, das war das Zentrum des Lagers von den Israeliten, war dieses Zelt, das Zelt der Begegnung. Denn Gottes Wunsch ist es, dass er mitten unter uns wohnt oder wir bei ihm wohnen. Und immer wenn sie weitergezogen sind, dann ist sozusagen dieses Zelt vorangegangen, also das Zusammengepackte mit der Bundeslade darin und so weiter. Und dann sind alle anderen weitergezogen. Und genauso möchte das auch Gott, dass du bei ihm wohnst und dass wenn er weiterzieht, dass du mit ihm gehst, dass er mitten unter uns ist. Und dieses Zelt der Begegnung, da gibt es eine erstaunlich detaillierte Bauanweisung. An ganz vielen Stellen in der Bibel, finde ich, fehlen total viele Details, die zumindest mich interessieren würden. Wo ich denke, Mann, warum habt ihr das so kurz und knapp beschrieben? Warum nicht mehr Details? An einer Stelle sogar Johannes, einer der Freunde von Jesus, sagt sogar, ich könnte noch so viele Geschichten erzählen. Die ganze Erde könnte die Bücher nicht füllen, die ich schreiben könnte. Und ich denke mir, ja, mach doch. Mach's uns die Nase lang, dass du noch 1000 Storys hättest und wir werden sie erst irgendwie am anderen Seite der Ewigkeit erfahren. Aber gut, das jetzt mal genug der Bibelkritik. Aber an dieser Stelle haben wir super viele Details. Ganz genau so sollt ihr dieses Zelt der Begegnung machen. Es soll genau so aussehen. Und ich möchte da mit euch mal ein bisschen reingucken. Denn ich glaube, dass uns das auch beim Beten helfen kann. Denn es soll ja ein Gebetshaus sein, ein Ort der Begegnung. Das war das Vorbild für den Tempel, für den zweiten Tempel. Und irgendwie kann es auch ein Vorbild sein für deine Gebetszeit. Okay, gucken wir uns den Text mal an. Oder zumindest einen Teil, nur einen kleinen Ausschnitt davon. Auch auf der Ostseite in Richtung Sonnenaufgang soll der Vorhof 25 Meter breit sein. An dieser Stelle befindet sich sein Eingang. Links und rechts vom Eingang hängen Vorhänge auf einer Breite von je 7,5 Metern an jeweils 3 Holzpfosten auf Bronzesockeln. Am Eingang des Vorhofes aber soll ein Vorhang sein, 20 Ellen lang, aus Garnen von blauem und rotem Purpur und Karmesin und gezirnten Leinen, in bunt wirker Arbeit, dazu 4 Säulen auf ihren Füßen. Halleluja. Ist nicht so der Standardtext, ist jetzt auch nicht so der Text, den man jetzt auf Sonnenuntergangsbilder drucken würde und sich ins Wohnzimmer hängen würde. Und trotzdem, vielleicht steckt da echt viel drin. Wenn Gott so viel Beschreibung hat für sein Zelt der Begegnung, wird es wahrscheinlich nicht ganz umsonst sein. Denn wir Menschen, durch alle Jahrhunderte, und wir sind immer noch so, wir sind total die symbolischen Leute. Wir lieben es, Dinge Ausdruck zu verleihen in Kunst, in Grafik, in Bildhauerei und so weiter. Hier bei uns im Kultshop, wir haben hier die Blumen und die Vögel, die hier abstrahlen mit den Fabrikgebäuden oder den Remscheider Häusern. Das alles hat eine Bedeutung. Da hat sich Thomas wirklich was beigedacht, was man damit ausdrücken kann. Die Sachen, die wir im Kultshop verkaufen, so die T-Shirts, das sind ganz viele Symbolik, die für was steht. Symbolik finden wir überall. Jede Firma hat ein Symbol, ein Logo, wie wir heute sagen. Im Kölner Dom ist so viel Symbolik, irgendwie die Malerei, alles weist auf irgendwelche biblischen Geschichten hin. Und man kann teilweise irgendwie, gibt es Symbole, Tiere stehen für manche Bücher in der Bibel und so weiter. Das ist in allen Kulturen so. Und manchmal muss man nur wissen, was ist denn damit gemeint? Und vielleicht kann das den einen oder anderen irgendwie so ein bisschen beflügeln, auch für dein eigenes Gebetsleben. Okay, was können wir jetzt aus diesem Vers rausnehmen? Punkt Nummer 1, wir lesen, der Eingang dieses Zeltes der Begegnung soll nach Osten sein. Richtung Sonnenaufgang. Das ist so die erste Aussage. Immer wenn das aufgebaut wurde, immer der Eingang, es gab nur einen Eingang, da drum war so eine, wie so eine Zeltplanmauer. Und ein Eingang, der war halt immer nach Osten hin. Und das heißt, wenn also Mose oder Aaron morgens zum Zelt der Begegnung gegangen sind, dann haben sie die Sonne im Nacken gehabt und sind auf das Zelt zugelaufen. Ich habe das mal so grafisch richtig toll dargestellt. Auf der linken Seite, das soll das Zelt der Begegnung sein. Von oben gesehen, rot ist das Zelt, die weißen Mauern aus Zeltplan drumherum. Dann haben wir da noch so einen Eingang, so lila. Und das ist Mose in der Mitte und auf der anderen Seite die Sonne. Und er wendet sich von der Sonne ab. Was könnte das bedeuten? In der damaligen Zeit war es total üblich und ganz weit verbreitet, dass die Menschen die Sonne angebetet haben als Gott. Und das sollten wir nicht tun, sondern wir sollten uns von der Sonne abwenden und uns Gott zuwenden. Jetzt sagst du vielleicht, hey Mann, ich bete aber nicht die Sonne an. Also vielleicht bist du ein Sonnenanbeter und man könnte auch sagen, wer zu lange vor allem uneingecremt in der Sonne liegt, der gehört nicht zu den Hellsten. Aber du bist vielleicht kein Sonnenanbeter in diesem Sinne, aber ganz häufig machen auch wir noch das Gleiche. Wir beten statt den Schöpfer die Schöpfung an. Den Schöpfer anbeten, nicht die Schöpfung. Und die Schöpfung anzubeten, machen wir ständig. Was heißt anbeten? Jeder Mensch braucht irgendwas, was ihm Wert verleiht. Irgendeine Bestätigung für unser kleines Leben. Irgendwas, was uns Bedeutung gibt. Irgendwas, was uns ausmacht. Und das brauchen wir von außen. Immer. Kein Mensch kann sich selber Wert verleihen, sondern wir brauchen etwas dafür. Und die Klassiker, wie wir es machen, ist, dass wir unseren Wert dadurch definieren, was wir haben, was wir geschaffen haben. Das Auto, der Bootsführerschein, sonst irgendwas, dass wir darum kreisen und das gibt uns Wert. Oder das, was ich tun kann, das, was ich erreicht habe, das, was ich geschafft habe, das gibt mir meinen Wert, das sagt mir, wie bedeutsam ich bin oder vielleicht auch nicht. Und wir brauchen diesen Wert. Ohne diesen Selbstwert, ohne diese Selbstachtung fühlen wir uns schlecht. Fehlt uns was? Ist das Leben sinnlos? Ist es dunkel? Oder das Dritte, dass wir andere Menschen dafür brauchen, dass sie uns sagen, wer wir sind und dass wir wertvoll sind, dass unser Leben gut ist, dass wir eine Bedeutung haben für sie. Und wir gehen zur Schöpfung, zu den Geschöpfen, zu anderen Menschen und missbrauchen sie vielleicht auch manchmal ein Stück weit, dass sie uns sagen, wer wir sind, dass wir Komplimente danach fast ja, uns sehen danach. Und irgendwie ist das ein Stück weit normal. Und trotzdem sollten wir uns eigentlich, wenn wir beten, auch abkehren davon. Und die Sonne ist auch nur ein Teil der Schöpfung und nicht der Schöpfer selber. Und uns abkehren davon und auf Gott zulaufen und sagen, ich suche das bei dir. Ich suche es wirklich bei dir. Den Selbstwert. Ich suche ihn bei dir. Und es ist so gut, das zu tun, weil es stabil ist, weil es zeitunabhängig ist, den Wert, den er mir gibt. Es lohnt sich, auf ihn zu gucken und davon abzukehren. Und ganz häufig, wenn das dann irgendwie mit dem Beten nicht klappt und wenn es irgendwie auch mal länger dauert oder irgendwie, ja, dann wir drehen uns so leicht um und sagen, okay, dann mache ich doch wieder das Alte. Dann will ich doch wieder, irgendwie das geht nicht so schnell. Irgendwie, ich fühle mich gerade schlecht. Ich brauche was für mein Selbstwertgefühl. Und ich glaube auch nicht, dass jetzt alles schlecht ist, ja, dass wir irgendwie auch uns über natürlich freuen wir uns über Komplimente, aber wie es denn so ist, gerade das, was negativ in unser Leben gesprochen wird, das zieht uns so runter, wenn wir unseren Selbstwert in erster Linie da sehen. Und Gott lädt uns ein, hey, dreh dich rum und lauf zu mir. Bete nicht die Sonne an, bete nicht dein Auto an, bete nicht, was andere Leute sagen, sondern lass mich der sein, der sagt, wer du bist, was du wert bist und dass dein Leben zählt, dass ich dich liebe, egal was du tust, egal ob du ein Held bist, egal oder ob du krank bist oder ob du schwach bist, ob du viel schaffst oder wenig, sondern einfach, weil ich mich so entschieden habe und weil ich der Kenner bin, weil ich weiß, wer du bist, weil ich deinen wahren Wert kenne. Egal was du hast, ob du reich bist oder arm bist, irgendwie das, was andere Leute beeindruckt, wer wie viel Geld hat und so, mich beeindruckt das nicht. Unabhängig davon, ob du reich bist oder arm bist, ich liebe dich. Hin zu Gott zu wenden, wäre so der erste Punkt, was vielleicht im Gebet wir machen können. Und dann das Zweite, Mose und Aaron, wenn sie gebetet haben, haben sich so quasi dann an diesen Eingang, der nur auf der Ostseite war, zugewandt und sie haben sind auf diesen Vorhang zugelaufen. Und diesen Vorhang wäre die nächste Folie. Der besteht aus vier Farben. Aus Leinen, und Leinen ist weiß, besteht aus blauen Fäden, roten Fäden, karmesinroten Fäden und Purpurfäden. Gerne einmal dieses Bild zeigen. Und das sollte in Bandwirkerarbeit, andere Übersetzungen sagen, kunstvoll gewebt sein. Das ist natürlich jetzt auch nur mal so eine Fantasiebild, wie das hätte aussehen können. Der Künstler hat jetzt hier das Weiß so ein bisschen sehr, man sieht es gar nicht. Also das Bunte ist der Vorhang. Und kunstvoll gewirkt, naja, gestreift, vielleicht sah es noch schöner aus. Aber es ist auf jeden Fall, in der Wüste ist ja die Farben, die da sind, vielleicht blauer Himmel und ansonsten doch alles sehr, sehr gelb- und graulastig. Und dann laufen sie auf so einen knallblau, rot, lila, weißen Vorhang zu. Und das hat für die Leute eine Bedeutung. Und zwar möchte ich gerne mal so ein bisschen das sagen. Die erste Farbe, die hier genannt wird, ist Purpur. Weiß jemand, was Purpur ist oder wie Purpur gemacht wird? Schnecken. Richtig. Aus Schnecken. Man muss also dafür tauchen und auf dem Meeresboden so ein paar Schnecken sammeln. Dann muss man die da rausfummeln aus dem Schneckenhäuschen und zerdrücken. Und in jeder Schnecke ist ein kleiner Tropfen. Und den braucht man, um den Purpur-Farbstoff zu brauchen, also benutzen zu können. Was schätzt ihr denn, wenn man jetzt mal ein Gramm Farbstoff Purpur produzieren will, wie viel Schnecken muss man zerdrücken? Sag mal. 100. Lea, was schätzt du? 200. 20, 10? Hä? 500, hier war 1 Million. Was hast du gesagt? 1000. Okay. Wir haben auch hier einen wirklich bibelversierten Mensch unter uns, Georg. Wie viel sind's? Keine Ahnung. Es sind tatsächlich 10.000 Schnecken, um ein Gramm Purpur herstellen zu können. Das heißt, heute wird Purpur, der Originalfarbstoff, mit 3.000 Euro je Gramm gehandelt. Es ist damit teurer als Gold. Und dieser Farbton, ich habe euch mal auch ein Bild mitgebracht von diesen Schnecken, so sehen die aus und man kann damit ja so Richtung dunkelrot, lila, so ein bisschen ins Bläuliche rein, das ist irgendwie so, je nach Schnecke, irgendwie auf jeden Fall eine super intensive Farbe und es ist die Farbe der Könige. Diese Farbe hast du eigentlich nirgendwo gesehen, kein normaler Mensch hatte das, sondern das hatten nur Könige, die hatten einen Umhang aus Purpur und dafür steht es auch. Purpurrot steht für König. Und auch die anderen Farben haben so Bedeutung. Und das ist wirklich so, keine Ahnung, wenn man heute jemand irgendwie, keine Ahnung, am anderen Teil der Welt, irgendwie in USA oder so, wo sich kein Mensch für Fußball interessiert, denen sagen würde, blau-weiß gegen schwarz-gelb, die würden die sagen, ja, was soll das sein? In Deutschland weiß das jeder, dass wir auch Dinge haben, die für uns von der Symbolik her ganz klar sind. Hier muss man es vielleicht nochmal so ein bisschen erklären. Okay, mal die nächste Folie. Purpurrot steht für den König. Das ist die Königsfarbe der damaligen Zeit. Karmesinrot ist so ein helles Rot, steht für Blut. Weiß steht seit jeher für Reinheit und Gerechtigkeit. Und Blau steht für den Himmel. Und keine Ahnung, ob das irgendjemandem bekannt vorkommt. Ein König, der irgendwie sein Blut vergossen hat, der rein und gerecht ist und vom Himmel gekommen ist. Ich glaube, dass es sehr auf Jesus hinweist. Jesus erklärt einmal ein paar Jüngern, was alles bei ihm bei Mose geschrieben steht. Vielleicht hat er ihnen auch das erklärt, ich weiß es nicht. Purpurrot, Jesus der König. Matthäus im Evangelium berichtet uns von Jesus als dem König. Er fängt an, der Stammbaum von Jesus. Jesus ist der Nachfolger von König David. Dann kommen die Weisen aus dem Morgenland zu König Herodes und die fragen, wo ist der neue König der Juden geboren worden? Und am Ende berichtet er, hängt über dem Kreuz, über dem Kopf von Jesus das Schild, Jesus von Nazareth, der König der Juden. Markus berichtet uns davon, dass Jesus das Opfer ist, das Lamm, was stellvertretend für die Herde gestorben ist und sein Blut vergossen hat für uns. Lukas berichtet uns, dass Jesus der vollkommene Mensch war, gerecht und rein und richtig einfach nur gut. Und Johannes berichtet uns in seinem Evangelium sehr viel von Jesus als dem Himmlischen. Er fängt an damit, dass das Wort am Anfang war, dass Gott das Wort war, dass er in seine eigene Schöpfung gekommen ist, dass Jesus gekommen ist aus dem Himmel hierhin. Er berichtet uns davon, dass Jesus selber gesagt hat, ich bin doch das Brot, was aus dem Himmel gekommen ist. Und so glaube ich, dass uns dieser Vorhang auch schon auf Jesus hinweist. Und so könnte dein Gebetsleben, wenn du dir vorstellst, du bist Aaron oder du bist Mose, dass du dich Gott zuwendest und sagst, ich möchte, dass du definierst, wer ich bin und was ich wert bin. Und dass du auf Jesus zuläufst, mitten in der Wüste, wo alles vielleicht grau und trüb ist. Und da diese mega schönen, intensiven Farben siehst, diese Schönheit siehst, die wir auch ja, sehen können, wenn wir wenn wir über Jesus lesen. Klick mal weiter, bitte. Dieser Vorhang ist quasi die Tür zum Zelt der Begegnung. Wenn du eine Begegnung mit Gott haben willst, Jesus ist die Tür. Er hat es selber so über sich gesagt. Okay, und dann waren Aaron und Mose in dem Vorhof sozusagen. Waren sie in dem Zelt drin. Sie haben sich abgewandt von der Sonne, von all dem anderen, hin zu Gott, hin zu diesem Vorhang. Und dann waren sie drin. Und auch da möchte ich gerne mal weiter, ein bisschen was über diesen Vorhof nur noch kurz sagen. Gerne die nächste. In diesem Vorhof, da sagt uns David in dem Psalm ein bisschen was drüber, betet ihn voll Freude an, kommt zu ihm und lobt ihn mit Liedern. Erkennt, dass der Herr Gott ist. Er hat uns erschaffen und wir gehören ihm. Wir sind sein Volk, die Schafe seiner Weide. Geht durch die Tempeltore mit Dank, tretet ein in seine Vorhöfe mit Lobgesang, dankt ihm und lobt seinen Namen. Die Israeliten haben sich irgendwie in der Wüste, als sie auch dieses Zelt hatten, irgendwie ständig immer wieder abgewandt von Gott. Immer wenn es neue Probleme gab, dann, wenn es schwierig wurde, wenn eine Drucksituation da war, dann fingen sie an zu meckern, dann waren sie unzufrieden und haben sich auch wirklich von Gott abgewandt. Und wenn man das so liest, dann denkt man sich manchmal, ey, wie bescheuert kann man sein? Wie bescheuert kann man sein? Also wenn man sowas erlebt hat, dann kann man doch sich nicht direkt wieder beim nächsten Problem abwenden. Ich glaube, dass wir uns nicht groß geändert haben als Menschen. Wenn man so eine Distanz hat, dann sagt man manchmal, wie konnten die so bescheuert sein, den Politiker zu wählen? Oder wie konnten in den 30er Jahren in Deutschland die Leute so geblendet sein, dass sie nicht gesehen haben, wie dumm und wie giftig und wie böse dieses Nazi-Regime mal sein wird. Das hätten sie doch sehen müssen. Und trotzdem, wir sind häufig, wenn man so drin steckt, wenn ein Problem kommt, in dem man steckt, dann ist das Problem so groß, dann ist es die Schwierigkeiten groß, der Druck groß. Und wir vergessen all das Gute, was Gott getan hat. Und ich glaube, dass wir das alles tun. Also, dass wir es immer wieder vergessen, was hat er Gutes getan? Kurze Frage mal, vielleicht mal einfach Frauke. Was hat Gott Gutes getan letzten Mittwoch in deinem Leben? Okay. Frauke ist ganz erleichtert, dass ihr was eingefallen ist. Sie haben eine schöne Gemeinschaft mit den Nachbarn gehabt. Das finde ich total super, dass du das weißt. Und ich glaube, dass das super ist, das zu wissen. Das Schwierige ist, gerade wenn man wirklich richtig im Loch sich fühlt, ist es manchmal so dunkel, dass es irgendwie wie, du kannst dich echt an nichts erinnern. Was war eigentlich gut? Wann war eigentlich das letzte schöne Moment? Wenn du denkst, ich weiß überhaupt nicht, wovon du sprichst, dann freue ich mich für dich, aber jeder, der schon mal wirklich so, wo alles schwarz geworden ist, es ist fast weg. Ich habe mal angefangen, einfach mal so ein bisschen so zur Selbstübung, auch im Gebet, mal so ein Tagebuch zu führen und mal all die Dinge aufzuschreiben, wofür ich dankbar bin. Am Montag, am Dienstag, am Mittwoch, wofür ich Gott dankbar sein kann. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und das ist auch der Grund, warum wir häufig, wenn wir in den Gottesdienst kommen, es soll ja hier ein Gebetshaus sein, dass wir damit anfangen, dass wir sagen, wir wollen irgendwie Gott loben, wir wollen irgendwie eintreten in seine Vorhöfe und durch den Eingang gehen mit Lob und Dank. Und eine Hilfe kann halt sein, dass wir uns das aufschreiben, so ein Tagebuch führen, dass wir was kultivieren oder dass wir uns, mein Arbeitszimmer ist voll von irgendwelchen, ist auch ziemlich unaufgeräumt, muss ich zugeben, aber ich habe ganze Kisten mit Erinnerungsstücken, die alle eine Bedeutung haben. Oh, das war der Abend und da haben wir das Treffen gehabt und da habe ich mal das Dankeschön bekommen oder die Postkarte habe ich bekommen. Ich bewahre das auf und kann das durchgucken oder schreibe es mir auf, was hat Gott alles Gutes getan in meinem Leben. Okay, vielleicht oder sehr wahrscheinlich an einer Stelle mehr, wie halt auch so dieser Weg in dieses Zelt der Begegnung, wie wir das fast so ein bisschen nachspielen können. Für all die Leute, die so ein bisschen Fantasie haben. Und jetzt würden wir mit dem weitermachen, nämlich in, genau, ein bisschen Lobpreis machen. Kommt ihr nach vorne. Jesus, danke für diesen Morgen. Danke dafür, dass du da bist. Danke dafür, dass wir auf dich zulaufen können. Danke, dass du mitten in unserer Wüste vielleicht auch bei uns sein willst, mitten in allem Grauen oder in aller Hoffnungslosigkeit, in allen Schwierigkeiten. Und Jesus, danke dafür, dass wir jetzt auch irgendwie Zeit mit dir haben können und in deinem Wort steht, dass wir in deine Nähe reingehen können und dass wir auch immer wieder einfach dir danken sollen, dass Dankbarkeit voll wichtiger Teil des Lebens ist. Und danke für so vieles Gutes, echt auch unsere Gemeinde, sorry, keine Predigt nach der Predigt, aber wir könnten so viele Dinge erzählen, was du alles Gutes getan hast, was wir alles Gutes mit dir erlebt haben. Oder auch allein dafür danken, was alles nicht passiert ist. An so vielen Stellen hätte irgendwie sowas in die Hose gehen können. Ich denke nur an Gunnar Erbe und seine Jugendfreizeiten. Und die Fahrt in Kroatien vom Campingplatz in die Stadt. Wer mehrere Infos haben will, kann mich hinterher fragen. Es ist ja, danke für alles, was nicht passiert ist. Und danke für alles, was passiert ist. Danke für so viel Gutes. Und bitte vergib uns auch ein Stück weit, dass wir manchmal genauso bescheuert sind wie alle anderen Menschen auch, dass wir manchmal alles vergessen und nur noch schwarz sehen. Und ich bitte ihn, dass wir das auch jetzt gleich, wenn wir den Lobpreis machen, dass uns das irgendwie so in deine Gegenwart führt, dass wir dich spüren können. Das Bunte, das Schöne, das Befreiende, das Gerechte, das Reine. Amen.
Wenn er es verstanden hat, steht gerne nochmal auf dazu. Ich will den Lobpreis machen.